Lebenswelten auf RBB Kultur.
Ich habe letztes Jahr im Oktober gekündigt. Mein Chef hat die Krankheit von Eren von Anfang an mitbekommen, war auch sehr, sehr hilfsbereit. Aber zum Schluss oder jetzt im Oktober, September durch die OP von Eren habe ich jetzt einfach keine Kraft mehr zu arbeiten.
Also es ist so, dass ich im November richtig Depressionen entwickelt habe, selber nicht mehr schlafen konnte und also die typischen Symptome und dann überlegt habe, wo kommt denn das her, was ist denn das? Und ich habe gemerkt, eigentlich wird mir jetzt gerade alles zu viel, ich schaffe es nicht mehr, ich kann nicht mehr.
Als er dann aus dem Krankenhaus irgendwann mal kam, da habe ich gesagt, du bleibst zu Hause in deinem Bett. Ich werde nicht alles richtig machen, aber du sollst wissen, dass du hier zu Hause geborgen bist und geliebt bist und wir für dich alle sorgen. Ja, es war mir ein Bedürfnis, ihn zu pflegen.
Pflege, ein Privatproblem? Wenn Angehörige an ihre Grenzen stoßen. Eine Sendung von Sigrid Hoff.
Anneliese Marx ist fast 90 Jahre alt. Vor 5 Jahren starb ihr Mann. Das Paar war 62 Jahre verheiratet. Als die Demenz des Ehemanns zunahm und er pflegebedürftig wurde, war es für Anneliese Marx selbstverständlich, diese Aufgabe zu übernehmen. In den letzten 2 Jahren vor seinem Tod war er bettlägerig, ein Intensivpflegefall der Stufe 4.
Ich hatte Unterstützung vom diakonischen Pflegedienst. Der kam 3-mal am Tag. Sonst hätte ich das also nicht bewältigen können, ihn aus dem Bett zu heben und ihn zu waschen. Ich habe nicht alles richtig gemacht. Aber er wusste, ich habe es gerne getan für ihn. Und er wollte nur von mir gewaschen werden. Und das habe ich dann auch gekonnt. Es war mühsam.
Tochter und Sohn lösten sie ab und zu ab, damit sie mal zum Friseur gehen konnte, erledigten größere Einkäufe. Ansonsten musste die betagte Frau jeden Gang vor die Tür organisieren.
Viele Freunde haben mir gesagt, ich hätte das nicht gemacht. Ich hätte meinen Mann in ein Heim gegeben, aber das wollte ich nicht. Ich wollte einfach, dass er die häusliche Atmosphäre spürt in seinem Elend, dass er willkommen ist, dass er dazugehört.
Nach einer Erhebung aus dem Jahr 2020 gibt es in Deutschland 5 Millionen Pflegebedürftige. 4/5 davon, also rund 4 Millionen Menschen, werden zu Hause gepflegt. Von Angehörigen oder nahestehenden Personen. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Meist sind es Frauen, die diese Aufgabe stemmen und zwischen Fürsorge und Selbstsorge zerrissen sind. Nur eine Minderheit nimmt die Unterstützung von Pflegediensten in Anspruch.
Das zeigt schon die unglaubliche Leistung, die wiederum in der häuslichen Pflege von Angehörigen da erbracht wird. Und insofern kann man auch zu Recht sagen, dass eben pflegende Angehörige, und das hört man ja immer wieder, der größte Pflegedienst Deutschlands ist.
Sagt Thorsten Mittag, Referent für Altenhilfe und Pflege beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Deutschland.
Das Ganze wird durch den demografischen Wandel an Bedeutung noch deutlich an Bedeutung gewinnen. Und wir haben eigentlich auch die Situation, dass eben neben der Kindererziehung Pflegearbeit, wenn wir es mal als solche bezeichnen wollen, zumindest auch historisch gesehen, eher noch eine neuere Art der Sorgearbeit ist.
Als der Lebenspartner von Martin Karl einen plötzlichen Herzstillstand erlitt und zum Pflegefall wurde, war der Kirchenmusiker noch voll im Dienst. Am Ende des Krankenhausaufenthalts stand auch er vor der Frage, den Partner zu Hause pflegen oder ihn in ein Heim geben. Das war 2021.
Und dann meinte ich, nein, ich versuche das mal selbst, ins Heim möchte ich nicht. Und das war auch zudem Corona-Zeit, das war ja sowieso alles sehr erschwerend. Und nee, ich wollte das schon leisten. in Zusammenarbeit mit Pflegediensten, die das Krankenhaus dann auch organisiert hat. Ja, diese Dienste, die kamen dreimal täglich, machten dann also sozusagen eine Grundversorgung. Es kam auch zu dem Fall, eben Corona-technisch, dass eben auch mal Leute ausfielen. Und dann musste ich selber ran und musste die Dinge lernen, was ich gern tat, unterm Strich. Also es war eine große Nähe da, die wir so beide nicht kannten.
Während der Pandemie musste der Kirchenmusiker nur selten zum Dienst. Eine Erleichterung in der ersten Zeit.
Unsere Gottesdienste fanden allerdings weiterhin statt. Das heißt, sonntags musste dann irgendwie geregelt werden, dass ich vormittags eben mehrere Stunden weg sein kann. Und das ging eben auch mit Hilfe dieser Pflegedienste, die ich dann so taktete, dass die nicht zusammenkamen, sondern eben verteilt auf dem Vormittag, sodass immer Leute anwesend waren. Wenn ich mal Orgel üben musste, dann musste ich das auch so eintakten, dass das mit den Pflegediensten passte oder dass eben seine Schlafenszeit trifft, sodass ich eben mal weg konnte.
Nach einem Jahr der Betreuung zu Hause erlitt der Partner erneut einen Herzstillstand und starb in seinen Armen. Das liegt jetzt fast 2 Jahre zurück. Martin Karl ist mittlerweile pensioniert. Körperlich fühlt er sich fit. Doch die Anstrengungen der häuslichen Pflege haben Spuren hinterlassen.
Wenn man ehrlich ist, habe ich mich bis heute davon noch nicht erholt. Also die Nachwirkungen sieht man dem Haushalt durchaus noch an. Vieles habe ich da noch nicht bewältigt. Also wartet bis heute auf die Verrichtung.
Isa Wittkopp, 64 Jahre alt, arbeitet als Erzieherin. Vor 5 Jahren hat sie noch einen Zweitjob übernommen, die Pflege ihrer dementen Schwiegermutter. Als diese nicht mehr allein leben konnte, kam sie zunächst in ein Altersheim an ihrem Wohnort in Westfalen. Ihr Zustand verschlechterte sich rapide, sodass das Paar entschied, sie bei sich in Berlin zu betreuen. Zu dem Zeitpunkt war die Schwiegermutter bereits 95. In wenigen Monaten wird sie 100 Jahre alt. Isa Wittkopp und ihr Mann haben seither gemeinsame Aktivitäten zurückstellen müssen.
Verreisen ging nicht und zum Sohn fahren wir immer morgens hin und sind dann nachts zurück. So, das ist eine Fahrt von 2,5 Stunden nach Schwerin. Aber länger und über Nacht kann immer nur einer von uns weg sein. Und ich bin nur einmal im Jahr, fahre ich über ein Wochenende halt mit meiner Kirchenkreisband. Mache ich Musik und das ist das Einzige, was wir wegfahren. Sonst geht das nicht, das haben wir verschoben.
Die in Berlin lebende Tochter kommt ab und zu mit ihren Kindern vorbei, um die Oma zu besuchen. Aber die Betreuung mit übernehmen kann sie nicht. Die Schwiegermutter zeitweise in die Kurzzeitpflege zu geben, einfach mal um eine Atempause einzulegen, traut sich Isa Wittkopp nicht.
Dass das nicht mal einfach einen Hund übernehmen und wenn man denn keine Lust mehr hat, gibt man ihn wieder ins Tierheim, sondern das ist schon eine Verpflichtung der eigenen Mutter gegenüber. Aber ich fand immer, sie hat es verdient. Sie hat meine Tochter wirklich jahrelang, sehr viele Jahre lang in jeden Ferien betreut. Und ich fand es eigentlich selbstverständlich, dass ich das zurückgebe. Ich hätte es nicht übers Herz gebracht, es nicht zu machen.
Die Kunden rufen uns an, beschreiben ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, welche sie haben an uns, welche Hilfe. Dann fahren wir in die Häuslichkeit, führen einen Erstbesuch durch mit den PatientInnen selber und den Angehörigen. Und dann kommt unsere pflegefachliche Einschätzung und Wahrnehmung dazu.
Nadine Peters ist Leiterin des ambulanten Pflegedienstes im Evangelischen Johannesstift. Mit ihrem Team betreut sie rund 130 Menschen in Berlin-Spandau. Die Leistungen reichen von der Körperpflege, Maßnahmen zur Förderung der Mobilität, medizinischer Versorgung bis zur Palliativpflege.
Dann besprechen wir gemeinsam als Team, welche Leistungen wir denken, derjenige braucht, welche er auch wirklich möchte, welche Probleme können auch Angehörige dann mit übernehmen, welche Hilfestellung oder Nachbarn. Und dann ergibt sich so ein Versorgungsnetz daraus und der finanzielle Aspekt ist da natürlich auch immer mit zu bedenken, denn Pflege ist tatsächlich teuer.
Deshalb versuchen die meisten Angehörigen zunächst selbst mit der Situation zurechtzukommen, beobachtet die Pflegedienstleiterin.
Also man merkt schon, dass Menschen, die pflegebedürftig sind, doch länger warten, um einen Pflegedienst in Anspruch zu nehmen, weil die Pflege eben ja mittlerweile sehr viel Geld kostet. Also die Anfragen von den KundInnen, die an uns gestellt werden, gehen mit höheren Pflegegraden einher. Das kann man schon sagen. Menschen mit Pflegegrad 1 und 2 versuchen in aller Regel doch dann alles noch irgendwie selbst zu Hause hinzubekommen mit Angehörigen und Nachbarn. Und wenn der Pflegebedarf dann doch deutlich höher wird und alles nicht mehr zu handeln ist oder eben professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden muss, dann melden sie sich bei uns.
Abhängig vom Pflegegrad stehen den Betroffenen zwar Leistungen aus der Pflegeversicherung zu, auch Alltagshilfen für zu Hause können beantragt werden. Doch viele blicken durch das Pflegesystem einfach nicht durch.
Also es gibt natürlich Einzelne, die sehr gut informiert sind, aber ich sag mal, die meisten sind leider nicht so gut informiert, weil wir haben ein Pflegesystem, wo sich die Betreffenden zumeist selbst informieren müssen. Also es gibt sozusagen nicht, dass ihnen, ne, dass sie da die Informationen direkt bekommen. Sie haben die Möglichkeit, sich beraten zu lassen bei den Pflegestützpunkten oder bei uns, bei der Beratungsstelle Pflege in Not. Aber da ist so eine Eigeninitiative notwendig.
Weiß Mara Rick, die Leiterin von Pflege in Not, einer Beratungsstelle in Berlin-Kreuzberg unter dem Dach der Diakonie. Die Pflegestützpunkte, von denen es berlinweit 36 Stationen gibt, sind ein erster Anlaufpunkt für Informationen und vermitteln auch Pflegedienste. Das Team der Kreuzberger Einrichtung Pflege in Not, zu dem auch eine Psychologin gehört, berät vor allem, wenn es bei den pflegenden Angehörigen zu Problemen und Konflikten kommt.
Gerade in Konfliktsituationen, in Krisensituationen sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr oft und da braucht es jemand, der mit einem guckt, wo ist der Baum, um den es gerade geht. Und dabei unterstützen wir, aber dann auch konkret kennen wir uns im Pflegesystem aus, wissen, welche konkreten Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten gibt es, auf was haben die Pflegebedürftigen und ihre An- und Zugehörigen Anspruch. Und wir bieten auch Vermittlungsgespräche an, eben in Konfliktsituationen in der Familie oder in der stationären Einrichtung oder mit dem ambulanten Dienst.
Von der Beantragung eines Pflegegrades bis hin zur Organisation der Pflege. Vieles hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Allerdings hat die Pflegereform 2023 keine entscheidenden Verbesserungen gebracht, sagt Mara Rick.
Es war keine Reform, sondern maximal ein Reförmchen, was da für dieses Jahr und fürs kommende Jahr auf den Weg gebracht wurde, weil die Änderungen und gerade auch die Anpassung der Beträge wirklich auf einem sehr geringen Niveau ist. Pflegende An- und Zugehörige sind tatsächlich der größte Pflegedienst Deutschlands. Wir könnten auch gar nicht alle Pflege, die notwendig ist, durch professionelle Pflege ersetzen. Da, ne, Pflegekräfte, die fehlen uns so schon. Aber das bedeutet für viele Pflegende, gerade wenn es die Kinder sind, dann sind es meistens die Töchter, die pflegen, dass sie ihre eigene Arbeitszeit reduzieren. Oder vielleicht sogar ganz aufgeben, was wiederum bedeutet, dass sie in dem Moment weniger Einkommen haben, aber auch später, wenn sie selber in Rente gehen, weniger Rente bekommen werden.
Theoretisch steht pflegenden Angehörigen Unterstützung zu. Doch für viele Hilfeleistungen wie die Entlastungspflege, aber auch die sogenannte Verhinderungspflege und die Kurzzeitpflege wird das Budget nicht ausgeschöpft.
Wir haben gerade mal gerechnet und sind dazu gekommen, dass wir 74 Milliarden Leistungsansprüche in der Häuslichkeit, dass die ungenutzt liegen bleiben. Und da ist die Tagespflege, die Nachtpflege mit 40 Milliarden der größte Batzen dann dabei. Aber auch die Kurzzeitpflege, der Entlastungsbetrag, es zieht sich auch die Verhinderungspflege, es zieht sich alles durch.
Heinrich Stockschläder ist Vorstand von Wir Pflegen, einer Interessenvertretung und Selbsthilfeorganisation pflegender Angehöriger. Sie setzt sich auf Bundes- und Länderebene sowie in den Kommunen für Verbesserungen in der häuslichen Pflege ein. Warum kommen all die Milliarden Euro den Menschen nicht zugute, die diese Hilfe benötigen?
Die Angebote sind nicht da. Und das Zweite ist, kommt Bürokratie mit dazu, entsprechende Hemmnisse im Zugang, Informationsdefizite. Wir haben eine Beratungslandschaft, die man eher als einen Beratungsdschungel verstehen kann. Und was den Menschen fehlt, was sie am meisten brauchen, das wäre eigentlich ein vernünftiger Lotse, der sie von vornherein durch alle Phasen der Pflege begleitet.
Die Arzthelferin Sayan Chaka lebt in Stuttgart. Ihr Sohn Eden ist 19 Jahre alt. Als er 5 war, wurde bei ihm ein Hirntumor festgestellt. Das Wachstum ist zwar gestoppt, aber der Tumor ist inoperabel. Eden erhielt zunächst Pflegestufe 2. Nach 2 Schlaganfällen in den Folgejahren ist er halbseitig gelähmt. Sein Entwicklungsstand entspricht dem eines 9-Jährigen. Die Mutter versorgt ihn. Inzwischen hat der Sohn Pflegestufe 4. Er wird über eine Magensonde ernährt. Erst durch einen Hausbesuch des medizinischen Dienstes erfuhr sie von zusätzlichen Hilfen, die sie in Anspruch nehmen kann.
Dadurch, dass der Eren seinen Button oder diese Sonde bekommen hat oder den Pack bekommen hat, habe ich dann auch erfahren, die Pflege ist zu uns nach Hause gekommen, um das zu kontrollieren, weil ich mich nicht gut ausgekannt habe. Und dann haben die mich angesprochen, haben gemeint, es gibt auch diesen Entlastungsbeitrag. Können wir Sie da unterstützen? Was könnten wir machen? Was brauchen Sie für Hilfen? Das und das und das gibt's. Das habe ich dann erst 2017, 2018 mitbekommen, leider.
Nach Sayan Chakas Erfahrung ist die Bürokratie die größte Hemmschwelle, um Hilfen abzurufen. Ihre jüngste Erfahrung damit liegt erst wenige Monate zurück.
Im Oktober hat der Eren jetzt ja seine Achillessehnenoperation gehabt. Das war ein geplanter Eingriff. Ich bin zu den Ärzten rein, habe gesagt, Leute, ich wohne im 2. Stock mit 35 Treppen. Wie kriege ich mein Kind mit einem Gips nach oben? Danach haben die gesagt, es gibt das soziale Dienst, rufen Sie dort an. Der Arzt hat noch gemeint an dem Tag, dann bleiben Sie 6 Wochen zu Hause. Eingesperrt in der Wohnung, danach habe ich gesagt, ja, es muss doch Möglichkeiten geben. Wir leben hier in Deutschland und es gibt doch die Schulpflicht. Was können wir dann machen?
Der Fahrdienst, der Eden zur Schule bringt, übernimmt den Jungen nur, wenn er am Bordstein wartet. Die Mutter wurde vom sozialen Dienst zum Gesundheitsamt geschickt, überall weiterverwiesen. Über eine Freundin erfuhr sie, dass es Treppensteigehilfen gibt. Doch wo kann man die beantragen?
Und dann saßen wir bei unserem Onkologen, hab das bisschen geschildert, hab angefangen zu weinen, weil ich am Ende war, wie ich 7 Wochen mit Eren zu Hause bleiben soll. In der Zeit habe ich noch gearbeitet. Ende des Liedes war es mit dem Treppensteigegerät, dass die NIPU, Stuttgart Blaues Haus Krebsstiftung, das über die Spendengelder diesen Treppensteigegerät bezahlt haben.
Ein unhaltbarer Zustand. Dem ließe sich durch eine Umstrukturierung des Systems abhelfen, meint Andreas Büscher, Professor für Pflegewissenschaft an der Hochschule Osnabrück und Leiter des Netzwerks Qualitätsentwicklung in der Pflege. Die Angebote zur Beratung gäbe es.
Diese machen oftmals Pflegestützpunkte in Kooperation von Kommunen und Kassen, manchmal machen es die Pflegekassen. Es machen aber durchaus auch Pflegedienste. Damit tun wir uns in unserem System etwas schwer anzuerkennen, dass Pflegende auch in der Rolle Beratung machen können. Aber es gibt eine ganze Reihe und das ist eigentlich wichtig für Menschen, zu Anfang jemanden zu haben, an den sie sich wenden können, um die eigene Situation überhaupt mal durchzusprechen und eben nicht nur verwiesen zu werden an andere, sondern auch jemanden zu haben, mit dem man mal besprechen kann, was ist denn vielleicht zu erwarten, wie kann sich so eine Pflegebedürftigkeit entwickeln, um eine bessere Grundlage für eigene Entscheidungen zu haben. Das ist eigentlich ein wichtiger Ansatz aus meiner Sicht.
Der Osnabrücker Pflegewissenschaftler plädiert dafür, sowohl die zu Betreuenden als auch die pflegenden Angehörigen und die Bedürfnisse beider Seiten stärker in den Blick zu nehmen, als es derzeit der Fall ist.
Unsere Vorstellung dabei ist die, dass wir eigentlich sehr viel stärker das nutzen, was die medizinischen Dienste bei der Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit machen. Sie haben einen Einblick in die Situation und bislang nutzen wir diesen Einblick lediglich dazu zu sagen, es ist der Pflegegrad 1, 2, 3, 4, 5 oder eben kein Pflegegrad. Oftmals erhalten die natürlich auch Einblick in Situationen und haben auch eine Idee davon, ob das eigentlich tragfähig ist, was dort passiert oder ob es das nicht ist. Und was wir uns vorstellen, ist, dass es vor Ort eine bessere Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure gibt, die dann auch frühzeitig Hilfsangebote unterbreiten können. Oder wenn es tatsächlich in den vorkommenden Fällen von schwerwiegenden Problemen bis hin zur Gewalt auch Möglichkeiten gibt, frühzeitig einzuschreiten.
Ein Problem besteht darin, dass pflegende Angehörige sich häufig erst Hilfe suchen, wenn sie vor dem Burnout stehen. Isa Wittkopp, die neben ihrer Berufstätigkeit ihre demente Schwiegermutter pflegt, stieß nach 5 Jahren im Dauerdienst körperlich wie psychisch an ihre Grenzen. Sie litt unter Schlafstörungen und entwickelte eine Depression. Der Mann rief die betreuende Altenpflegerin an.
Und ich habe sie auch angerufen und gesagt, ich brauche Hilfe, ich brauche dringend Hilfe und zwar wirklich ganz schnell. Und dann hat die dann die Diakoniestationen angesprochen, das waren also kurze Wege und dann haben die gesagt, na klar. Und die kommen jetzt immer morgens zum Waschen und Anziehen halt und bringen sie dann runter zum Frühstückstisch, so. Dann bleibt halt mir noch mich selber fertig machen und das Frühstück und kann ich wieder gut damit leben.
Isa Wittkorb hatte Glück. Die meisten Betroffenen müssen sich erst durch zahlreiche Anbieter hindurch telefonieren. Es fehlen Pflegekräfte. Viele private Pflegedienste stehen auch vor finanziellen Problemen. Aufgrund steigender Personalkosten und der Pflicht zur Anpassung an tarifliche Zahlungen in der Pflege. Heinrich Stockschläder, Vorstand der Interessenvertretung Wir Pflegen, beobachtet eine Verschärfung auf dem Markt.
Wenn Sie jetzt draufschauen, wie es jetzt aussieht, dann haben wir Schließungen und Insolvenzen bei Pflegeeinrichtungen. Also aufgrund der für die Pflegebedürftigen höhere Eigenanteile, eine eigene Problematik. Bei den Pflegeeinrichtungen, die gezwungen sind, über Tariftreue gesetzt, die entsprechenden Vereinbarungen dann noch umzusetzen, die bekommen aber nicht rechtzeitig die Refinanzierung, die sie benötigen und damit kommen viele in eine Schieflage.
Seit der Pflegereform 2023 können 3.500 Euro im Jahr für Kurzzeit- oder Verhinderungspflege in Anspruch genommen werden. Trotzdem bleibt die häusliche Betreuung für viele Betroffene eine finanzielle Herausforderung, sagt Thorsten Mittag vom Paritätischen Wohlfahrtsverband.
Also konkret sind Leistungen angehoben worden. Aber das Problem ist natürlich, dass jahrelang davor gar nichts passiert ist und dann reicht es am Ende halt nicht. Insbesondere, wenn wir so hohe Steigerungen hatten an Kosten, wie das jetzt der Fall war. Andere Dinge sind gemacht worden, von denen lange gesprochen wurde. Ein sogenanntes Entlastungsbudget ist eingeführt worden, was aber eigentlich nichts weiter ist als die Zusammenführung bekannter Leistungsbeträge, Geldleistungen genau genommen und auch einer Sachleistung, um auch pflegende Angehörige zu entlasten.
Also das Geld ist ein bisschen mehr geworden,
bestätigt Zeyan Chaka aus Stuttgart. Sie begrüßt, dass das Geld flexibel genutzt werden kann. Dennoch sind damit ihre Probleme, Entlastung in der Betreuung ihres pflegebedürftigen Sohns zu erhalten, nicht gelöst.
Kurzzeitpflege habe ich noch nie in Anspruch genommen, aber dieses Jahr werde ich es in Anspruch nehmen müssen, weil es mir selber nicht gut geht. Das werden wir zum ersten Mal ausprobieren. Heute hatte ich einen Arzttermin und ich kriege diese Woche Bescheid, ob ich 5 Wochen, 6 Wochen stationär irgendwo reinkomme. 3 Wochen ist er bei seinem Papa in den Sommerferien, aber dann fehlen mir noch immer noch die 3 Wochen.
Sie tut sich schwer damit, ihren Sohn komplett Fremden zu überlassen, gibt sie zu. Auch Isa Wittkopp zögert, Kurzzeitpflege für ihre demente Schwiegermutter in Anspruch zu nehmen.
Das ist schon noch eine Frage, ob wir sie mal in die Kurzzeitpflege geben, ne? Dass wir mal doch mal eine Woche wenigstens wegfahren können. Aber das würde sie halt auch wieder zurückwerfen, ne? Denn ist sie wieder völlig orientierungslos, weiß ja dann gar nicht mehr, wo sie ist. Auch wenn sie zurückkommt, ist das halt erstmal alles weg und dann muss das so Vertrauen wieder aufgebaut werden. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, dass es einfach sehr viel schlechter wäre hinterher.
Mit der jüngsten Pflegereform wurden die Entlastungstage bei vollem Lohnausgleich, die Berufstätige erhalten können, auf 10 Tage im Jahr erhöht. Sayon Chaka hat diese Möglichkeit der Freistellung in den vergangenen Jahren mehrfach genutzt. Doch die Verbesserung kam für die 47-Jährige zu spät. Sie hat erst ihre Arbeitszeit reduziert und schließlich gekündigt, weil sie am Limit war.
Mein Chef hat die Krankheit von Erin von Anfang an mitbekommen, war auch sehr, sehr hilfsbereit. Aber zum Schluss oder jetzt im Oktober, September durch die OP von Erin habe ich jetzt einfach keine Kraft mehr zu arbeiten, weil die Bürokratie, jeden Tag Termine, ist einfach viel zu viel.
Das hat Folgen, nicht nur für ihr aktuelles Einkommen, sondern auch langfristig für die Rente. Vielen Pflegenden, die verkürzt arbeiten, droht die Altersarmut. Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert eine Systemänderung, um endlich angemessene Lohnersatzleistungen einzuführen. Thorsten Mittag.
Bei der Lohnersatzleistung geht es verkürzt gesagt um nichts anderes als ein System, das wir schon kennen durch das Elterngeld. Und so ähnlich müsste das dann laufen eben auch im Pflegebereich. Und das, was der Beirat, von dem ich vorhin sprach, diskutiert, das sind derzeit 3 Jahre. Also 3 Jahre ein ähnliches System wie beim Elterngeld. Das wäre sozusagen hier eine deutliche Weiterentwicklung und Verbesserung beim Thema Familienpflegegeld.
Lars Düsterhöft sitzt für die SPD im Ausschuss für Pflege des Berliner Abgeordnetenhauses. Er befürwortet diesen Vorschlag.
Wenn es jetzt um die Rahmenbedingungen geht, das sind alles Dinge, die auf Bundesebene geklärt werden müssen. Und ja, da würde ich mir wünschen, dass die Angehörigen viel mehr Freiraum bekommen. Ich finde, man könnte das einfach mal vergleichen mit den Eltern, die kleine Kinder haben und welche Möglichkeiten sie haben. Und daran sollte man sich auch stärker orientieren. Und ja, da müsste die Gesellschaft viel wohlwollender sein, viel solidarischer sich zeigen mit den Menschen, die diese harte Arbeit leisten und dafür sorgen, dass unsere Alten, ja, das sind ja nicht irgendwelche Menschen, das ist ja nicht Oma Lisbeth, ja, was geht mich Oma Lisbeth an, sondern nein, das ist eine Person, die in unserer Gesellschaft stand, in der Mitte der Gesellschaft und um die wir uns jetzt gemeinsam auch dann kümmern müssen.
Die Interessenvertretung Wir Pflegen fordert, die finanzielle Unterstützung in einer Summe zu bündeln. Vorstand Heinrich Stockschleder.
Auf der Bundesebene setzen wir uns nach wie vor dafür ein, dass es ein Entlastungsbudget gibt, das mehr zusammenfasst an Leistungen als die Verhinderungspflege und die Tagespflege. Ein Gesamtbudget dann da ist nach dem Motto, wenn die Dienste und Einrichtungen, die benötigt werden als Entlastungsangebote, vor Ort schon nicht zur Verfügung stehen, dann muss man den jeweiligen Pflegebedürftigen und sein Umfeld in die Lage versetzen, das eigene Pflegesetting so zu gestalten, wie sie es am besten dann hinbekommen, mit dem, was sie erschließen können. Und dazu heißt es, flexibel und möglichst unbürokratisch dann auch an ein solches Budget herantreten zu können. Das war mal bei CDU und SPD in der Koalitionsvereinbarung. Das ist im Vorfeld hin und her diskutiert worden. Es ist als gemeinsamer Jahresbetrag, als Bettvorleger dann gelandet.
Für Seyhan Çaka aus Stuttgart wäre es bereits eine Hilfe, Leistungen, auf die ihr Sohn Edin Anspruch hat, nicht immer wieder neu beantragen zu müssen.
Was ich mir noch wünschen würde, dass die Papierkriege, dass das einfach weniger wird. Das Kind hat Pflegegrad 4, nimmt bestimmte Medikamente an. Warum muss man wieder einen Antrag stellen? Warum muss man wieder die Quittungen sammeln? Das erschwert einem. Das nochmal. Verhinderungspflege muss man jedes Jahr beantragen. Jedes Jahr. Muss das sein?
Mit der Einführung der Pflegeversicherung 1995 wurde erstmals anerkannt, dass Pflege nicht nur das Privatproblem der Betroffenen sein kann, sondern in das Sozialsystem integriert werden muss. Dennoch ist die jetzige Form bestenfalls die einer Teilkaskoversicherung, sagen die Experten. Es gibt Angehörige, die auf fremde Hilfe verzichten, weil sie das Geld im eigenen Haushalt benötigen. Isa Wittkopp als Betroffene kann das verstehen. Die Schwiegermutter hat noch Pflegestufe 3. Auch sie erhält Zahlungen aus der Pflegeversicherung.
Also es hat lange gedauert, bis das bewilligt worden ist. Das Geld kommt auch, aber sie hat ja durch die Tagespflege geht es im Prinzip gleich wieder zur Tür raus. So, da bleibt hier nichts hängen. Also reich wird man durch sowas nicht. Und aber das war auch eigentlich nie meine Vorstellung, dass ich jetzt damit Geld verdiene. Sondern da geht es mir wirklich so um, das eigentlich ihr wiederzugeben, was sie uns gegeben hat.
Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat die Kampagne Pflege, aber sicher ins Leben gerufen. Gemeinsam mit anderen Verbänden streitet er für die Einführung einer Pflegevollversicherung, analog zur Krankenversicherung. Referent Thorsten Mittag.
Die umfassende finanzielle Absicherung des Risikos, dass dann tatsächlich auch die Pflegekasse die Kosten entsprechend in voller Höhe übernimmt. Heute ist das ja nur zu einem Teil der Fall. Das heißt, es gibt einen feststehenden Betrag, den die Pflegeversicherung heute zahlt. Und alles, was darüber hinaus erforderlich ist, zahlt ganz alleine dann der Pflegebedürftige. Die Kampagne Pflege aber sicher stützt sich jetzt hier tatsächlich auf die Forderung nach einer solidarischen Pflegevollversicherung. Da machen wir also mit einem Bündnis Druck, damit Pflegebedürftigkeit in Zukunft keine Armutsfalle mehr ist.
Der demografische Wandel erfordert ohnehin ein Umdenken, ist der Berliner SPD-Abgeordnete Lars Düsterhöft überzeugt. Berlin nimmt derzeit an einem Pilotprojekt teil, um ältere Menschen frühzeitig auf eine mögliche Pflegesituation vorzubereiten. Dazu dienen präventive Hausbesuche, wie sie etwa in Norwegen praktiziert werden.
Jetzt sind wir bei fast 4 Millionen Euro pro Jahr, wo wir versuchen, also alle Menschen einer Alterskohorte berlinweit zu erreichen. Wo man also wirklich anschreibt und sagt, hier, wir wollen gerne mal bei Ihnen vorbeischauen, reingucken in die Häuslichkeit, wie sieht es da eigentlich aus? Brauchen Sie Unterstützung? Brauchen Sie Hilfsmittel? Vereinsamen Sie gerade? Was bräuchten Sie für tagesstrukturierende Angebote? Gibt es nicht um die Ecke ein Stadtteilzentrum, ein soziales Angebot, wo man Sie hinvermitteln könnte, etc.? Weil natürlich, und das kommt noch oben drauf, bevor die wirkliche Pflege beginnt, ist ja auch noch einiges davor. Das war ja auch eine Initiative, die kam nicht von uns. Das wurde aber an uns herangetragen. Wir waren davon überzeugt. Und jetzt geben wir viele Millionen Euro da rein, um das zu unterstützen, weil wir glauben, dass es helfen könnte. Also wir nehmen das Thema äußerst ernst.
Das ist von Vorteil für die Betroffenen in Berlin. In anderen Bundesländern sieht es weniger gut aus. Insbesondere, was die Versorgung auf dem Land angeht. Pflegewissenschaftler Andreas Büscher aus Osnabrück sind die regionalen Besonderheiten immer noch zu groß. Er fordert, lokale Netzwerke stärker zu nutzen.
Pflege kann man global beschreiben, sie äußert sich aber immer lokal. Und deswegen muss es lokale Lösungen geben. Wenn hier in Osnabrück was gut läuft, hilft Ihnen das überhaupt nicht. Und wir brauchen es flächendeckend in allen Städten, Kreisen, Landkreisen. Und das ist das, was es auch für viele Menschen so anstrengend macht, wenn sie merken, ja, das gibt es vielleicht in Berlin oder das gibt es in Osnabrück, aber das gibt es gerade nicht in Magdeburg. Ja.
Für die pflegenden Angehörigen, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche im Einsatz sind, zählt vor allem, wie sie die anstehenden täglichen Herausforderungen bewältigen können. Isa Wittkopp will in diesem Jahr in den Vorruhestand gehen, auch um mehr Zeit für die Betreuung ihrer dementen Schwiegermutter zu haben. Aus ihrer Erfahrung der letzten Jahre kann sie anderen Betroffenen nur raten,
frühzeitig Hilfe holen und vielleicht, wenn man es schafft, auch noch mal so Gesprächsrunden oder Angehörigentreffen mitmachen. Ich glaube, das ist auch hilfreich. Habe ich nicht gemacht, aber ich würde es jedem empfehlen, das so möglichst zu machen. Weil man also neue Ideen kriegt, was man sonst noch machen kann, wie man jemanden beschäftigen kann zum Beispiel. Das würde ich mir wünschen, dass ich mal noch Ideen kriege, was ich für sie organisieren könnte, dass sie sich ein bisschen besser beschäftigen kann, ne? So. Also wenn ich dann ab Herbst im Vorruhestand bin, dann stelle ich mir schon vor, dass ich denn sowas mitmache.
Und Seyan Chakar, die ihren 19-jährigen Sohn seit 14 Jahren pflegt, wünscht sich vor allem Entlastung bei der Betreuung.
Oh, das wäre sehr, sehr toll, wenn das mit dem Klinikaufenthalt im August bei mir klappen würde, dass der er dann mit seinem Papa 3 Wochen lang ist und dass wir in die Reha könnten. Das wäre super. Zum Erholen, zum Tanken.
Pflege, ein Privatproblem? Wenn Angehörige an ihre Grenzen stoßen. Sie hörten eine Sendung von Sigrid Hoff. Es sprach die Autorin. Ton Bodo Pasternak. Redaktion Anne Winter. Regie Roman Ruthardt.